So, bevor wir loslegen, große Frage, was schneiden wir raus? Ich würde gerne rausschneiden, wie ich hier so absolut mich in meiner Liebe zu Kräuterbaguettes gesuhlt habe. Weil das ist kein guter Einfluss auf alle. Weil wir wissen, die sind nicht gut für uns.
Die Weißbrotliebe, die haben wir ein bisschen.
Ja, und ich habe es so abgefeiert. Das nehmen wir vielleicht mal raus.
Nein, das bleibt alles drin. Das gehört ja dazu, dass man ab und zu beim Grillen Bock auf Kräuterbaguette hat. Und ich verstehe das. Auch bei uns wurde gestern gegrillt. Die Geschichte hört ihr jetzt gleich. Dann haben wir noch einen fantastischen Gast, nämlich Daniel Völz. Bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt vielleicht. Ah, Daniel Völz, das war doch dieses... Ja, genau. Der hat Typ 1, denn es geht heute um Reality-TV und Diabetes. Und für alle, bei denen es nicht klingelt bei Daniel Völz, da könnt ihr euch gleich mal die Liebe von Freddy zum Reality-TV reinziehen. Die kommt nämlich jetzt in dieser Folge. Und Daniel war aber auch echt super.
Daniel war fantastisch. Und wir waren wie immer so...
Mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 2 von Staffel 3 mit mir, Freddy Schürheck, Typ 1erin. Oh nein, jetzt habe ich mich vorgedrängelt. Und natürlich der fantastischen Kim Stoppert.
Hallo, ich bin Typ 2, Mensch mit Diabetes. Und ja, herzlich willkommen hier. Wir steigen jetzt voll ein in die dritte Staffel. Und beschäftigen uns heute mit einem Thema, wie hat Freddy letzte Woche gesagt, das ihr sehr am Herzen liegt.
Sowas von am Herzen liegt. Und tatsächlich pünktlich zu dieser tollen Folge, die wir jetzt heute für euch haben, also ich meine, wir haben sie ja noch nicht aufgenommen, aber sie wird toll werden, haben sich die Nachbarn gedacht, sie möchten auch Teil des Podcasts sein, weswegen sie jetzt gerade angefangen haben, hier in die Wände zu bohren. Ihr habt es ja mitbekommen, ich bin umgezogen. Solltet ihr jetzt also im Background so einen leicht vibrierenden, langatmigen Beat hören, das ist der Nachbar mit seinem Akkuschrauber heute Teil hier, Stargast, möchte ich sagen.
Ist kein illegaler Rave in Köln, es ist nur Freddys Nachbar.
Habe ich aber neulich tatsächlich mal, also es gibt ja immer wieder hier in der Gegend scheinbar illegale Raves, mich hat noch keiner eingeladen, komisch. Und neulich saß ich aber im Zug, abends, spät, kam aus Lemgo, aus meiner Heimat und irgendwie so gegen 11, 11:30 sind in den Zug nach Köln echt einige Leute in so Raver-Klamotten eingestiegen, wie man sich das vorstellt, weißt du, so silberfarbene Buchse und
ich weiß, das
grüne,
hochgestylte
Haare.
Ist ja so richtig TikTok-Trash,
ja, und ich saß in einem Vierer allein und da haben die sich zu mir gesetzt und ich war ganz stolz, dass sie mich nicht gesiezt haben, die jungen Leute.
Diese jungen Leute, diese Raver.
Und dann haben die sich so begeistert da über die Party. Über die Party unterhalten, wo sie jetzt hinfahren. Dann haben sich noch so Gesichtsglitzer ins Gesicht gemacht während der Fahrt und so. Ich war kurz davor zu sagen, ey Leute, nehmt ihr mich mit?
Darf ich auch ein bisschen von eurem Glitzer haben?
Von eurer Jugendlichkeit. Ja, Kimi, was gibt's Neues bei dir? Bist du auf der Raver-Party gewesen die letzten Tage?
Ich war nicht auf der Raver-Party. Ich sehe zu zerzaust genug dafür aus, dass ich auf der Raver-Party war. Nee, es war einfach ein ganz normales Familienwochenende. Das Kind hatte Kita-Fest und ist zum ersten Mal über die Hüpfburg gehüpft, hat Gewinne in der Tombola abgestaubt und ist halbnackt über den Rasensprenkler gesprungen. Und ich habe mich gestern erfolgreich in einen richtig schönen Unterzucker gespritzt. Ich nehme ja jetzt Insulin, weil ich zum zweiten Mal schwanger bin. Das war nicht so eine schöne Erfahrung gestern Abend.
Jetzt musst du aber auch sagen, woran hattet ihr liegen? Wir haben ja eben schon, Kimi und ich, wir sprechen ja auch privat. Das wisst ihr natürlich nicht, aber wir sprechen ja auch privat. Und haben uns da eben schon ein bisschen über den gestrigen Fail ausgetauscht. Man muss ehrlicherweise sagen, es hätte uns allen passieren können. Ja, es hätte uns allen passieren können.
Ist mir passiert.
Ja, aber hätte uns
ich dachte mir am Mittag, ich habe Bock auf Eis. Und dann habe ich nur sehr zögerlich gespritzt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Amarena-Becher laut Internet 90 Gramm Kohlenhydrate hat. Wahrscheinlich hatte er auch nicht 90 Gramm Kohlenhydrate, aber 50, so wie ich gerechnet habe, hatte er auch nicht. Und dann war ich einfach sehr lange über den Werten, die man in der Schwangerschaft haben darf, also eine Stunde 140, zwei Stunden 120 und habe mir dann in der dritten Stunde gedacht, jetzt spritze ich Korrektur und da habe ich ein bisschen zu viel Korrektur gespritzt oder zur falschen Zeit Korrektur gespritzt und war dann kurz vorm Essen bei einer 53 und war total verwirrt, was ich jetzt tue, weil ich hätte essen müssen, weil zum Essen gab es so Weißmehlbrötchen, es war so ein Burger, wir hatten ein bisschen gegrillt und so. Und hab dann trotzdem noch mein, ja, ich weiß, aber es war da halt, es ist halt da.
Ja, ja, nein, nein.
Es gab natürlich auch ganz viel Gemüse. Verstehe
mich nicht
falsch,
also, das ist ja das Ding. Ich esse es ja auch gerne. Hier, gerade jetzt so in der Grillsaison, wir haben ja, mein Freund und ich, die Grillsaison wieder gestartet. Jetzt, wo wir eine neue Wohnung haben, haben wir uns einen neuen Grill geholt und hier wird alle 2 Tage gegrillt. Und natürlich, das, was ich am allermeisten liebe am Grillen, so wie jeder Mensch, ist natürlich das Knoblauchbaguette. Was ist der absolute Diabetes-Endgegner? Das Knoblauchbaguette aus Weizenmehl ist eigentlich kacke, aber ich lieb's. Deswegen, ja, ich kann nicht verstehen.
Ja, also es waren so eine Art Fladentaschen, ja, die wir gefüllt haben. Und da war auch wirklich viel Gemüse drin und so weiter. Aber es ging halt nicht so schnell rein, wie es gut gewesen wäre. Und mein Zucker sank immer weiter nach unten. Und ich habe mich wirklich gefühlt, als ob ich mir 3-4 Sekt parallel dazu in den Kopf geknallt hatte. Und ich habe auch schon gemerkt, so dass das Denken schwer fällt. Das hatte ich noch nie. Aber ich war auch noch nie so tief mit einer 53. Und im Laufe des Gesprächs ging dann so eine Hitzewelle durch mich.
Ja.
Und ich dachte so, Gott sei Dank hat die Freddy mir mal erzählt, dass sie komplett anfängt zu schwitzen, wenn es zu niedrig wird. Und dann konnte ich direkt sagen zu meinem Mann, geh an den Kühlschrank, es steht ein Saft in der Tür, den brauche ich jetzt und bring noch ein paar Weingummis mit. Und das habe ich dann erst gemacht, bevor ich weitergegessen habe. Und obwohl ich gespritzt habe und obwohl ich den Saft getrunken habe, ein halbes Glas, es war tatsächlich so, danach war trotzdem alles tutti.
Was ich mich gerade frage, wie hat denn deine kleine Tochter reagiert, als sie am Abendessentisch saß und Gemüse essen musste, während Mama sich die Weingummis reinhaut?
Das war gestern der Fall, dass sie eher ins Bett gegangen ist, weil wir beide hatten noch keinen Hunger. Sie war schon sehr müde und dann haben wir gesagt, dann grillen wir einfach in Ruhe. Und eigentlich haben wir, Abendbrot und Frühstück wird immer zusammen eingenommen, weil das wichtig ist übrigens, ernährungstechnisch, ist wissenschaftlich bewiesen, dass das wichtig ist für Kinder, wenn die Familie zusammen ist. Mhm. Deshalb machen wir das natürlich so, aber gestern Ausnahme, weil wir einfach auch ein bisschen Ruhe wollten. Und deshalb hat sie es nicht mitbekommen, aber sie bekommt natürlich jetzt mit, dass ich mich spritze beim Essen und findet das total interessant. Und dann will sie immer den Pen haben. Und bevor es Geschrei gibt, gebe ich ihr den Pen, natürlich ohne Stecknadel. Und dann macht sie auch immer Bauch. Und dann nimmt sie den so und drückt und dreht oben an dem Rädchen und hält ihn sich so an den Bauch. Und dann klack und dann piek. Okay, alles klar. Aber das war ja mit dem Messgerät am Anfang von der Schwangerschaft, weil ich das so oft benutzt habe, also öfter benutzt habe als vorher, auch so. Und mittlerweile ist das Messgerät nicht mehr so interessant. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Pen in 2-3 Wochen auch uninteressant ist.
Naja, der Pen ist ja sogar, also finde ich ja als Kind noch mal interessanter dadurch, dass er halt dass du das in deinen Körper quasi dann reinmachst. Nicht, du holst etwas aus deinem Körper raus, sondern du machst ein Gerät, also zumindest die Spitze in den Körper rein. Ist schon interessant. Naja, gut. Also
ja, vor allen Dingen, weil sie jetzt so ihre Körperteile immer benennen muss. Ja, also sie sagt immer, mein Bauch, Papa Bauch. Und dann musste Papa sagen, ja, ich habe auch einen Bauch.
Und dann muss Papa sagen, ich habe keinen Bauch, ich habe einen Sixpack. und dann geht sie im Kindergarten zu den anderen Vätern und sagt, Sixpack? Und die so, nein, ich habe einen Bauch.
Ja, dann Füße. Und dann musst du sagen, ja, die Mama hat auch Füße. So, und deshalb ist das, glaube ich, auch gerade sehr faszinierend, weil man was mit seinem Bauch macht. Ja, und man muss ja sich ja so halb aus, also man muss ja das T-Shirt lupfen, so. Ja. Und das findet sie, glaube ich, auch ganz toll.
Jetzt muss ich noch mal einmal kurz zurückspringen zu deinem O-Saft, von dem du eben erzählt hast, und der Hitzewellengeschichte. Das weißt du ja nicht nur von mir, sondern auch von unserem heutigen Interviewgast, den wir da haben. Ne? Der hatte das auch erzählt, dass er immer Hitzewellen hatte oder hat, wenn er unterzuckert ist. Es geht nämlich in dieser Folge, wir haben es ja letzte Folge schon gespoilert, deswegen
um den Bachelor.
Wir haben nämlich im Vorfeld, als wir über diese neue Staffel überlegt haben, haben wir uns natürlich überlegt, okay, was sind die Themen, die wir mal gerne mit euch ansprechen wollen? Und für mich, ja, war es nun mal ein Herzensthema, Diabetes und Fernsehen.
Und vor allen Dingen ein ganz bekannter Typ-2-Diabetiker, da war gestern Themenabend. Ich weiß leider nicht mehr, auf welchem Kanal, aber es lief erst Terminal und danach lief Forrest Gump. Wir reden nämlich über Tom Hanks. Tja, wenn ihr die beiden Filme gesehen habt, dann habt ihr einen Typ-2-Diabetiker gesehen, der damit auch relativ offen umgeht.
Und danach, also Themenabend bedeutet, danach haben sie dann eine Talkrunde gemacht zum Thema Diabetes oder was? Oder
ich
hab eine Doku?
Keine
oder?
Ahnung, aber ich habe nur gesehen, dass diese beiden Filme hintereinander liefen. Weißt du, ich habe den Anfang von Forrest Gump noch geguckt. dann ja, gut, bin ich ins Bett gegangen.
Aber da muss man fairerweise sagen, nichts gegen Diabetes, aber ich glaube, den Themenabend haben sie nicht wegen Diabetes gemacht, sondern wegen Tom Hanks.
Natürlich nicht.
Ja, natürlich ich dachte nicht. Kurz, vielleicht haben sie mal
nein,
sowas
nein.
gemacht.
Nein, nein.
Wäre ja schön, weil da sind
darum
geht's schon
ja auch Punkt. Jetzt bei uns, dass sowas im TV, außer bei Ratgeber- und Service-Sendung, nicht vorkommt. Also oft nicht vorkommt.
Nee, oft nicht vorkommt. Wir haben euch mal gefragt, in welchen Filmen oder Serien ihr schon Diabetes als Thema gesehen habt. Und natürlich haben wir die Antworten auch hier. Es kam tatsächlich echt viel. Man muss fairerweise aber sagen, dass ganz oft von euch auch die Anmerkung kam, wurde abgebildet in dem und dem Film, war aber kacke gemacht. Zum Beispiel in Fuck You Goethe kommt es vor. Da hat ein Schüler Diabetes. Dann haben wir hier Panic Room. Die Tochter erleidet im Panic Room einen Blutzuckerabsturz, schreibt Brina. Ja, habe ich auch
dass
noch mal
die,
geguckt.
Die später Vampirin wird, warte.
Ja, Kristen Stewart. Genau. Kristen und die sind Stewart. Im Panic Room gefangen, weil jemand ins Haus eingebrochen ist, haben sich da selbst eingeschlossen und dann kommen sie aber halt nicht raus. Und die Mutter muss irgendwann mutig, um die Medikamente ihrer Tochter zu holen, aus dem Raum raus. Dann
und die hat so eine ganz modern gemachte Uhr, die ihr angeblich sagt, wenn der Blutzucker nach unten steht. Die hat eine Uhr, habe ich gelesen. Und die sagt ihr den Blutzuckerspiegel. Und diese Uhren gab es wohl tatsächlich mal als Testlauf, aber die waren natürlich so nicht gut, dass es die nicht mehr gibt.
Also was es ja gibt, ist, dass du den Sensor einfach mit deiner Apple Watch zum Beispiel koppelst. Ne?
Und dann siehst aber du damals gab es noch keine Apple Watch, als der Film rausgekommen ist.
Hier schreibt jemand, auch wie schön, in einem Kinderzeichentrickfilm hatte ein kleines Mädchen einen Sensor am Arm. Dann Purple Hearts.
Habe ich gehört, habe ich noch überlegt, ob ich mir den anschaue. Der ist bei Netflix, der ist auch ganz aktuell noch bei Netflix. Ich habe extra nachgeguckt. Hat die Person noch was dazu geschrieben? Ansonsten schreibe ich, was ich herausgefunden habe.
Nee, nur Purple Hearts. Und ich dachte ehrlich gesagt, das wäre so ein Mittelalterfilm oder sowas.
Nee. Das ist eine Liebeskomödie, bei der sie ist so eine Sängerin. Und die hat Diabetes Typ 1 und muss sich natürlich regelmäßig spritzen. Jetzt ist es ja in Amerika so, je nachdem, was für eine Krankenkasse du hast, du musst diese Spritzen und diese Insulindosen selbst bezahlen. Und das kann sie nicht. Und sie hat 3 oder 4 Jobs oder so und ist echt am... Und trifft einen Soldaten. Und dieser Soldat, der steht kurz davor, in den Einsatz zu ziehen, wegzuziehen. Und zusammen beschließen sie, damit er einen Zuschuss bekommt für Verheiratete und sie über ihn versichert ist, eine Scheinehe einzugehen.
Und natürlich...
Wegen ihrer Diabetes.
Und am Ende des Films.
Natürlich. Es gibt... Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ob es dann ein Happy End gibt, aber es gibt natürlich Verwirrungen und Drama und genau. So einfach ist das nicht, wenn man eine Scheinehe eingeht in Filmen mit Diabetes. Und da habe ich auch gelesen, das soll ganz gut gemacht sein tatsächlich, weil das ist ja auch ein aktuelles Thema, dass sich da in Amerika Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht jede Dosis leisten können. Und man sieht sie wohl auch sich... Insulin zu sich nehmend in dem Film.
Dann hat die Sunny noch geschrieben, hat einen Rosamunde Pilcher-Film gesehen, wo Diabetes Thema war, schreibt aber, war ganz, ganz schlecht dargestellt.
Ja, ich glaube, das ist leider bei Rosamunde Pilcher bei vielen chronischen Erkrankungen so, dass man sich am Ende denkt so, was zur Hölle?
Gleichzeitig, auch wenn der Diabetes oft schlecht dargestellt wird in Filmen, also im Sinne von einfach falsch. Ich habe jetzt was entdeckt, wo ich dachte, okay, voll die Diabetes-Erkenntnis und das über einen fiktiven Film. Und zwar Schwarzwald-Tatort von 2018. Da gab es Mordfälle durch es gab Menschen, die gestorben sind durch Rattengift, das wiederum Diabetes ausgelöst hat. Und man denkt sich erstmal so, seit wann löst Rattengift Diabetes aus und was ist das für ein Plan, Menschen umzubringen? Ich gebe denen heimlich Rattengift über einen gewissen Zeitraum und dann entwickeln sie Diabetes, ohne es zu merken und dann sterben sie. Aber tatsächlich, ich habe dann nachgelesen, die Deutsche Apothekerzeitung hatte einen großen Beitrag gemacht über diesen Tatort, um zu checken, ob der Film realistisch ist oder nicht. Und die haben geschrieben, Zitat, das Rattengift zerstört die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse und löst daher einen Diabetes aus, der von der Symptomatik her dem Typ-1-Diabetes ähnelt. Die dadurch ausgelöste Form des Diabetes wird als Typ-3E-Diabetes bezeichnet und ein Diabetes ausgelöst durch Chemikalien, Drogen oder Arzneimittel ist also realistisch. So, Erkenntnis gewinnen.
Ich wusste nur, dass Rattengift deine Gerinnungen verändert. Rattengift. Also dann bist du quasi künstlich zum Bluter.
Mhm. Oh Gott. Naja, aber immerhin, was für ein schlauer Tatort, dass selbst wir Diabetikerinnen und Diabetiker jetzt wahrscheinlich gerade alle denken, oh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und hätte ich den im Fernsehen nur gesehen.
Rattengift muss ich besorgen.
Hätte ich den nur im Fernsehen gesehen, diesen Tatort, hätte ich natürlich gesagt, oh, voll der Bullshit, voll der Quatsch. Aber zum Glück gibt es die deutsche Apothekerzeitung. Was für uns ja wirklich, Kim.
Nee, wenn du noch bei Thema bist, Diabetes in Fernseh und Film, dann mach weiter. Bist du nicht mehr? Ich wollte nämlich sagen, ich habe wieder mal eine Studie gefunden, die untersucht hat, was Fernsehen macht, mit dir macht, im Besonderen mit Typ 2 Diabetes. Fernsehen kann nämlich Typ 2 Diabetes auslösen. Die Studie wurde 2001 abgeschlossen. Die haben 15 Jahre lang Zuckerwerte und Fernsehverhalten von Menschen analysiert. Und 2 Stunden mehr Fernsehen am Tag machen 20% mehr Risiko für Diabetes Typ 2.
Also, sorry, da ist aber jetzt nicht mein armer Fernseher dran schuld, den ich sehr liebe, sondern da bin ich dann dran schuld, weil ich scheinbar dann mich zu wenig bewege und wahrscheinlich die ganze Zeit in mich reinfutter, während ich Fernsehen gucke. Also schieb's jetzt nicht auf den Fernseher.
Genau. Snacken und wenig Bewegung und man verbraucht halt im Sitzen nicht so viele Kalorien. Das sind die Probleme, sagen die von dieser Studie.
Aber spannend.
Genau.
So, kommen wir zu unserem Diabetiker. Was man alles untersuchen kann, ne? Kommen wir zu unserem Diabetiker aus dem Fernsehen, Daniel Völz. Wir haben ja mal geguckt gehabt, wie viele Menschen auch in Reality-Shows, da wo ja eigentlich ein Abbild der Gesellschaft mehr oder weniger dargestellt werden soll, eigentlich mit Diabetes unterwegs sind. Man müsste sie ja zumindest teilweise erkennen können, zum Beispiel an Sensoren. Und da ist uns aufgefallen, super selten sieht man mal irgendwo jemanden mit einem Sensor oder wird überhaupt das mal thematisiert, dass jemand Diabetiker ist. Und so sind wir dann auf Daniel Völz gestoßen. Also eben Bachelor 2018, außerdem war er bei Promi Big Brother 2018. Er ist halb aufgewachsen in den USA, halb in Deutschland. Mittlerweile wirklich einer, der auf der Straße viel erkannt wird. Und trotzdem werden die allermeisten von uns nicht wissen, dass er Diabetes hat. Und unter anderem darüber haben wir mit ihm gesprochen.
Guten Morgen.
Was viele sich wahrscheinlich fragen, warum ist der jetzt in der Folge? Ja, weil du Diabetes hast. Das überrascht vielleicht einige, weil wir haben es im Fernsehen bei dir bisher nicht gesehen.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen, also ich finde es einerseits schade, andererseits kann ich es total nachvollziehen. Also weil es ist ja so eine Sache, es gibt ja viele, sagen wir mal, diese Diabetic Warriors sozusagen, die halt wirklich diese Flaggenträger sind für unsere ganze Situation, und ich finde das auch wahnsinnig wichtig, was diese Leute an die Welt raustragen und wie sie halt Aufmerksamkeit und alles erregen für Diabetes. Andererseits, also damals war das halt auch gerade jetzt, ob das jetzt beim Bachelor war oder halt auch dann bei Promi Big Brother und also normale Filmsachen ist ja da sowieso kein Thema, aber bei so diesem Reality, da wollten die das halt nicht thematisieren, beziehungsweise ob das jetzt was immer für Gründen, weil halt viele Vorurteile vielleicht auch deswegen natürlich herrschen. Ich dachte schon so, es wäre doch ganz cool, das mal zu zeigen, so, oh, warte mal, ich brauche mal ein bisschen Saft oder irgendwie so, dass man halt wusste. Aber ja, das war halt nicht Thema. Und dadurch wurde das halt auch immer rausgeschnitten, wenn ich dann, ich hatte einen Assistenten beim Dreh, der dann immer so abseits der Kamera dann immer so Finger pieken, so, mach mal hier jetzt schnell einen Test und so. Und dann war das halt auch immer kein Problem, hatte auch immer so einen kleinen Cooler dabei mit Saft und Insulin und allem. Um jetzt weit ausgeholt auf die Frage zurückzukommen, ist das ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, nicht bekannt war. Ich glaube, mittlerweile so ein bisschen, aber ich freue mich halt auch, wenn ich Leuten, also ich kriege viele Nachrichten, die dann Leute, die das davon hören. Ich arbeite auch mit der Deutschen Diabetes-Stiftung und da ist dann halt ab und zu, ob das jetzt, ich teile einen Beitrag oder ich versuche da mitzumachen, so gut es geht, kriege ich dann halt Nachrichten, so, ja, ich bin auch Diabetiker und ich finde es toll, wie du damit umgehst und so. Und es ist halt, es ermutigt mich ja dann natürlich auch wieder, dann zu sagen, ja, klar, ich ziehe mir nicht gerne diese Vorbildsfunktion, den Schuh an, weil ich mir denke, so, ich lebe mein Leben und ich werde mich jetzt nicht irgendwie zensieren oder umstellen, einfach um das richtige Vorbild darzustellen. Aber vielleicht auch gerade deshalb, ich sage so, die Diabetes, das ist eine Sache, die ich fürs Leben haben werde. Und da ist halt für mich wichtig, dass ich sagen kann, ich gehe damit um, sodass ich das Beste, also die beste Lebensqualität daraus ziehen kann aus meinem Leben. Aber die Diabetes muss ich meinem Leben auch anpassen. Und ich nicht der Diabetes so in dem Sinne, weil ich stelle mich selbst über die Diabetes. Also ich habe Diabetes, aber Diabetes hat mich nicht. Und das ist halt so das Mantra sozusagen.
Ich finde es gerade ganz schön, dass du auch von die Diabetes sprichst, weil ich glaube, Kim freut sich gerade innerlich. Das ist ja ein beliebtes Thema bei uns in der ersten Staffel des Podcasts gewesen. Heißt es eigentlich der oder die Diabetes? Es ist der Diabetes. Haben wir dann gelernt von der Deutschen Diabeteshilfe, die uns kontaktiert hat, um zu sagen, übrigens, es ist übrigens der Diabetes. Und es war uns, naja gut, aber schön zu wissen, dass auch du als langjähriger Diabetiker immer noch von die Diabetes sprichst.
Es fühlt sich irgendwie richtiger an, oder? Es fühlt sich richtiger an für mich. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich weiß nicht, ob es jetzt weil es mit S endet oder ob es jetzt irgendwie die Zuckererkrankung, das ist halt ja. Die Krankheit. Der Diabetes, weiß nicht. Also ja, ich kann es verstehen, der Krebs ist ja auch so ja. In dem Sinne. Oh Gott. Also ja, aber gut, davon reden wir heute nicht.
Also sagen wir, wie es ist. Hier im Podcast ist alles erlaubt. Wie auch immer ihr den Diabetes, euren Diabetes, vielleicht habt ihr eurem Diabetes ja auch mal einen Namen gegeben, kann ja auch sein. Dann schreibt uns gerne mal über unseren Insta-Kanal typfrage_der_podcast. Wir sind gespannt, wie der, die das Diabetes bei euch eigentlich heißt. Du sag mal, Daniel, noch mal kurz zurück zu den TV-Produktionen. Ne? Ich finde es ja total schade, habe ich dir ja auch schon, als wir telefoniert hatten, im Vorgespräch gesagt, dass sowas eben nicht noch mehr thematisiert wird im Fernsehen, weil es eben genau wie du sagst, viele Leute aufklären würde, weil es ein Bewusstsein schaffen würde. Was haben dir denn zum Beispiel beim Bachelor damals die Produzentinnen und Produzenten gesagt, warum sie das nicht thematisieren wollen? Ich meine, das war eine Show, die ging nur um dich, über so viele Folgen, über alle Facetten deines Charakters. Da wäre das ja eigentlich toll gewesen, diese Plattform zu nutzen. Oder dachten die gerade beim Bachelor, wo man ja den perfekten Traummann hat, könnte das etwas sein, was dich unperfekt darstellen würde?
Ich glaube, für viele, und dazu zähle ich mich auch dazu, also es war wirklich, für mich hat es, wir hatten ja 2 Monate wirklich, also 59 Drehtage hintereinander Bachelor gedreht. Und da war das wirklich erst auf halber Strecke, dass es für mich so erst so Klick gemacht hat, dass man da, also in diesem Format, klar, ich bin der Hauptprotagonist und es geht um mich und meine Liebe und meine Reise, die Liebe zu finden und sonst was. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist ein Entertainment-Format und es soll die Leute bzw. die Zuschauer ja abholen und halt in diese mittlerweile, finde ich, muss man echt sagen, unrealistische Märchenwelt mitnehmen und sagen so, ja, und jetzt Daniels Reise geht jetzt weiter und dann gucken wir da. Und da ist natürlich, also die Diabetes, der Diabetes, würde dann bei der Thematisierung würde er dann auch ein bisschen ablenken natürlich. Dann wäre dann so ein bisschen so, oh ja, Daniel kämpft damit oder so. Ich kann es nachvollziehen, also gerade dann, wo du meinst, ja, das wäre doch eigentlich perfekt irgendwie, aber nun habe ich da sowieso wenig dazu beizusteuern, wie denn jetzt, wie ich präsentiert werde. Und da ist natürlich, also die wollen den perfekt geleckten Bachelor haben, da alles so gestylt, wie die sich das vorstellen. Und da fängt es bei der Diabetes an und letztendlich hört dann aber auch auf bei Situationen jetzt zum Beispiel wie jetzt die berühmte Backpfeife, die ich bekommen habe oder sonst was. Das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, ja, es passiert, aber dann ist es natürlich dem Schnitt und der Produktion überlassen, wie die das natürlich in gewisser Weise ausbeuten wollen und darstellen wollen. Und das ist, ich selbst bin eigentlich ein sehr lockerer und meine Freunde würden auch sagen, alberner Typ. Und da ist das ist ein bisschen schade, weil ich weiß noch, als wir geguckt haben, und da war dann immer so, Daniel, sag mal, wann bist du jetzt mal lustig? Und ich so, ja, warte, jetzt kommt's gleich, jetzt nach der Szene, pass auf, jetzt kommt dann das Auto um die Ecke und dann, Schnitt. Daniels Reise geht morgen weiter mit Dings und so, wo du denkst so, ey, warte mal. Aber die wollten halt nicht, dass ich da der alberne, lustige Daniel bin, sondern die wollten halt, ja, der Daniel da, der souveräne, was weiß ich hier. Und es ist ein bisschen schade, weil es halt, das ist halt Reality. Reality ist halt die Ecken und Kanten eines Menschen und wie das zusammenpasst, aber ist ja genauso bei den Mädels, die da mitmachen. Also, oder bei Bachelorette ist genau das Gleiche. Es ist alles so ein bisschen so zurechtgeschnitten, wie sich die Produktion das halt auch vorstellt, wie es am besten ankommt. Und muss man sagen, also ich, die Einschaltquoten in meiner Staffel sind ich glaube, bis jetzt immer noch nicht übertroffen. Ob das jetzt ein positives oder negatives Ding ist, weiß ich jetzt nicht. Aber alle haben es gesehen. Dementsprechend kann man sagen, das war ein voller Erfolg für den Sender und für fürs Format. Aber klar, das ist ein bisschen schade im Nachhinein, dass man das halt nicht so mitbekommen hat. Big Brother zum Beispiel, da war es jetzt eine Sache, wo es gibt ja viele Leute, die da reingehen, die haben Krankheiten, müssen Medizin nehmen, sonst was. Und das war halt auch immer, ich sag mal so, die meisten Leute würden da immer vielleicht selbst mal davon sprechen. Allerdings, ob das dann rausgeschnitten wird, ist die Frage. Und da war es dann so, dass ich dann halt auch immer dann, kam dann immer die Stimme dann so, Daniel, komm jetzt ins Sprechzimmer. Und dann war dann so, okay, gehst du jetzt da rein. Und dann musstest du da, habe ich da Blutzucker gemessen oder, also die Diät sowieso, das war ganz krass, weil man kommt ja da wirklich an seine Grenzen, gerade so mit Blutzuckerwerten, wenn du da halt eine Banane essen darfst über einen Zeitraum und dann, du hast ja da auch, mein Sensor ist natürlich am, ich glaube, zweiten Tag gleich abgefallen. Also es war dann sowieso okay. Und dann war ich halt wieder mit dem Fingerpieken und das war okay, aber es war halt wirklich nicht ideal.
Aber wie hat das denn konkret wirklich funktioniert im Alltag? Weil ich meine, gut, beim Bachelor haben wir jetzt, ne, das ist klar, irgendwie, das ist die Märchenvorstellung, da kann man viel rausschneiden, ne? Ja. Aber jetzt Big Brother ist ja eigentlich schon, vor allen Dingen Promi Big Brother auch, ich meine, ich gucke jede Staffel, Kim weiß das, ich liebe diese Art von Fernsehen. Das ist für mich schon alles die Realität, die sich da abspielt. Wie schafft man es da dann eben mit dem Diabetes zu handeln? Weil genau wie du sagst, es gibt da ja verschiedene Regeln, dann auch immer ein paar Tage lang kriegt er nicht richtig zu essen oder so. Wie macht man das?
Ich hatte da, also man muss sagen, es ist ja eine Riesenstange von Leuten hinter der Kamera da tätig. Also wir haben da, ich glaube, das sind ungefähr 100 Crewmitglieder. Es gibt über 100 Kameras, die da von allen möglichen Leuten halt gesteuert und halt kontrolliert werden zu jeder Zeit. Und da gab es tatsächlich ein Team, die sich halt abgewechselt haben rund um die Uhr. Die haben sich selbst die Insulaner genannt. Das waren mein Team quasi. Die waren auf mich spezialisiert, fokussiert zu gucken, weil ich hatte denen gesagt, pass auf, Anzeichen von Über- oder Unterzuckerung sehen so aus. Und dann war das halt immer dann so, okay, wenn ich anfange, wirres Zeug zu reden, dann könnte davon ausgehen, dass niedriger Blutzucker irgendwie herrscht. Und dann kam halt dann auch immer irgendwelche, ich weiß, einmal habe ich so voll mit Absicht so irgendwie voll übertrieben eine Geschichte erzählt, dann war dann gleich so, Daniel, komm ins Sprechzimmer.
Aber weil du einfach gemerkt hattest, okay, ich bin zu niedrig, ich muss ins Sprechzimmer, ich muss jetzt was essen, bitte.
Ja, beziehungsweise die haben das gemerkt, in dem Moment dachten die halt, dass ich niedrigen Blutzucker habe, aber ich habe halt einfach wirres Zeug von mir aus einfach so.
Das war gar nicht der Zucker.
Ja, aber wie gesagt, also das da, also ich weiß, mir wurde nach der Produktion Big Brother wurde mir auch gesagt, die werden nie wieder einen Diabetiker in der Show haben, weil es denen zu viel Arbeit war und zu heitlere Sache. Und letztendlich geht es ja auch darum, es ist ja die Gruppendynamik, die lebt ja davon, dass alle leiden, da in dieser diese Leiden, bei uns war es die Baustelle, bei anderen der Keller, stimmt, der, ja. Das weiß ich so. Und da war das halt echt ein Problem mit der Ernährung. Ne? Weil ich meine, gut, ein Corny-Riegel, Banane, ist alles normale Leute, hält es halt völlig aus. Kein Problem, gut, da habe ich jetzt nur einen Riegel und eine Banane gegessen, kommt man klar. Wir brauchen halt vielleicht etwas anderes. Und irgendwie so, ich meine, ist ja auch jeder ein bisschen, verarbeitet ja alles anders. Und da war es bei mir dann tatsächlich, dann, ich glaube, auf halber Strecke haben die gemerkt, okay, das haut vorne und hinten haut das nicht hin. Und da war das dann, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, aber ich sag's jetzt mal einfach, das war dann so, dass die mich dann halt zum Gespräch oder was auch immer dann in diesen Zwischenraum reingeholt haben. Und da war es dann so, dass die Crew hat ja da immer Catering bekommen. Und dann habe ich halt einen Teller von dem Hühnerfrikassee oder was immer es denn gerade gab, habe ich dann halt einen Teller richtiges Essen bekommen, weil die dachten, okay, ja gut, damit ist er sicher. Damit hat er dann was Richtiges im Magen, das ist kein Problem. Was mir dann das Herz gebrochen hat, ist dann, ich habe das natürlich nicht erzählt den anderen, dann ist dann irgendwie, ah ja, hier Sonderkonditionen und sonst was alles. Aber ich kam dann halt raus und dann hatten die dann gerade, meistens war das so, die haben dann irgendwie die Kiste mit dem Essen oder die Lebensmittel bekommen und ich bin dann quasi reingegangen. Ich so, gut, ich mache jetzt mein Gespräch, mache meine Medizin oder was auch immer und dann währenddessen haben die halt alles aufgeteilt. dann kam man dann heraus und man wusste halt wirklich, es gab wirklich zwei Rüben, ein Ding Kohl, vielleicht so eine Kartoffel und zwei Bananen. Das wurde dann halt die ganze Mannschaft verteilt. Und dann kam ich dann raus, nachdem ich dann so einen Teller, sagen wir jetzt hier Bolognese irgendwas gegessen habe oder so, kam dann raus und der so, Daniel, hier, wir haben dir eine halbe Banane aufgehoben und so, hier, du kannst mein Viertel Apfel haben. Ich brauch den. Ich so, dann, danke Leute, ich komme auch ohne klar.
Hast du
So.
denen das im Nachhinein erzählt? Wissen die das mittlerweile?
Ja, also die Mitstreiter, die danach, da meinte ich auch so, ey, so, ey Leute, also es war echt hart und dann so, nee, kann man ja verstehen und so. Ich glaube, bei jetzt, sagen wir mal, normalsterblichen Menschen, die da mitmachen und so, die haben dann vielleicht ein bisschen weniger Verständnis dafür. Ich meine, muss man auch sagen, Promi Big Brother ist dann nochmal anders. Man hat vorher seine Gage abgeklärt und man weiß, okay, ich bin jetzt dabei, wie immer lange auch und irgendwie Aussicht auf Gewinn, ob das jetzt wirklich dann in der Hand der Mitstreiter liegt oder ob das irgendwie vorentschieden ist, ist natürlich nochmal Thema für sich. Aber es ist und bleibt natürlich, also in so einem Fall, ich habe ja selbst gedacht, dass ich den zweiten Tag oder irgendwie so raus, weil ich bin nicht einer für Drama, ich bin nicht groß für Rumgeläster und sonst was alles. Ich höre es mir gerne an, aber ich bin jetzt nicht jemand so, der jetzt groß tratsch-tantenmäßig da irgendwie sitzt und dachte mir so, ich bin eigentlich total langweilig als Mensch. Also, was ist jetzt, warum soll man mir jetzt zugucken wollen, wenn da jetzt eine, das heißt Silvia Wolny oder Katja Krasowice oder hier sonst was für Intriganten dann dabei sind? Und da tatsächlich dann, dass man dann im Finale dann steht, denkt man so, okay, gut, ja, jetzt bin ich hier. Und also war alles ein bisschen überraschend, aber im Nachhinein, ich glaube, auch für den Sender, glaube ich, und die Produktion eine wertvolle Lektion im Thema Diabetes.
Hast du gemerkt, wenn so eine Entscheidung anstand, also an deinen Blutzuckerwerten, also sei es jetzt so die Nacht der Rosen beim Bachelor oder irgendein anstrengendes Ding oder Nachtdreh oder sowas, merkt man solche
Also
Extremsituationen?
ja, zum Teil muss man sagen, also bei mir war es, ja, ich habe es extrem gemerkt, es war die erste Nacht der Rosen beim Bachelor, also quasi dieses Kennenlernen, wo alle vorfahren und dann ein Mann, in meinem Fall waren es ja 22 Frauen am ersten Abend. Und ich weiß noch, da haben wir angefangen, der Dreh fing an, ich glaube so 19 Uhr. Und 19 Uhr, es wurde dunkel, es muss ja dunkel sein mit den Fackeln und alles muss ja dramatisch aussehen. 19 Uhr fing es an und wir waren tatsächlich, ich glaube, um 6:30 morgens waren wir mit dem Dreh fertig für diesen Abend.
Was?
Das dauert ja ewig. Also die Mädels kommen alle mit dem, das ist der gleiche Wagen, immer wieder, immer
Ach
zu zweit.
so,
Also
oh Gott.
11-mal fährt dieser Wagen vor, 11-mal wird aufgebaut, und dann letztendlich 22-mal heißt es dann so, hi, ich bin Daniel, ja, wer bist du? Und ja, hast mir eine Rose mitgebracht. Was weiß ich dann irgendwie dazu kommt. Dann kommt halt diese Cocktailparty, wo sich alle ein bisschen untereinander unterhalten. Und ich führe da ein bisschen rum und führe dann so Einzelgespräche. Dann kommt die, okay, Daniel zieht sich jetzt zurück, die Entscheidung. Dann kommen die ganzen O-Töne, Nebeninterviews und sonst was alles. Und dann kommt halt eben diese Rosenverleihung, Vergabe. Und das zieht sich natürlich alles lang hin. Und da ist dann nichts groß mit zwischendurch mal was richtiges essen, so mal man ja sowieso wegen den Nerven auch keinen Appetit hat, richtig. Und es ist dann echt schon, ich würde sagen, einfach, das ist echt, man macht da schon was durch. Also ich habe körperlich, ich glaube, zwischendurch mal hier so ein Riegel oder so, aber ich konnte ja checken, aber ich habe halt auch gemerkt, dass gerade in so Stresssituationen, dass mein Blutzucker erst hochgeht. Und dann irgendwann flacht es echt ab. Und je nachdem, wie viel ich dann im Magen habe, bleibt es dann relativ konstant. Also ich bin generell nicht jemand, der sich sehr schnell aufregt. Aber ich merke schon, dass wenn also die Nerven dabei sind, ich merke es immer, also wenn ich zum Beispiel unterzuckert bin, dass ich anfange zu schwitzen. Und gut, man ist da einfach total mit den Nerven am Ende und ich habe die ganze Zeit geschwitzt und gehört so, oh Gott, denn im Hinterkopf so, oh, jetzt bin ich auch noch unterzuckert, ja toll. Und war dann aber nicht der Fall. Also in dem Sinne war ich echt überrascht, aber es ist klar in so Stresssituationen. Also ich muss echt sagen, ich Hut ab an die richtigen Leistungssportler, zum Teil also, die das machen. ob das jetzt Marathon oder halt so Sachen, so Sprint oder irgendwie sowas, ist eine Sache. Aber jetzt so ein, ich habe letztens einen Rennfahrer kennengelernt, der fährt 4 Stunden Rennen als Diabetiker. Und da ist dann halt auch, da hat das Team in der Pit hat dann auch so Zugang zu seinem Blutzucker und so. Das ist halt auch noch so ein Aspekt weiter, den man dann denken muss in so einer Situation. Und das finde ich mir, also finde ich echt krass zu sagen, so, okay, das Risiko auch, dass du dann halt sagst, gut, den setzen wir jetzt ins Auto und der macht das jetzt 4 Stunden lang, zieht er das durch. Und für den ist aber auch, der meinte dann, er hat eine ganz bestimmte Diät, also er weiß ganz genau, okay, wenn ich jetzt diesen Shake davor trinke, es wiegt nicht schwer im Magen, es verdaut sich langsam, langkettige Eiweißquellen wieder zu. Dann, also es ist alles, weil wir kennen es ja alle selber, aber das ist, ich finde es immer irgendwie komisch zu sagen, es ist keine Wissenschaft, weil es ist ja letztendlich so ein bisschen so Freestyle, wie man halt damit umgeht und dass man sagt, okay, gut, ich bleibe jetzt flexibel. Aber klar, es ist eine Wissenschaft, wie das halt funktioniert. Aber es ist halt auch so, der Umgang damit ist schon eine Kunst. Also ich selbst merke, also ich hatte in den letzten 6 Monaten, 7 Monaten jetzt mittlerweile, ist meine Disziplin ein bisschen flöten gegangen und ich merke das sofort. Also ob das jetzt die nächtlichen hohen Blutzucker-Events sind oder morgens wacht man auf, heute früh bin ich aufgewacht und es war dann auf einmal Alarm ging los und ich so, ah, okay, gut, Wecker. Also Wecker ging los, ich so, oh, nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und dann kam aber dann von meinem Dexcom, ich so, ah, okay, gut, jetzt stehe ich auf.
Du sag mal, in der Öffentlichkeit, ne, du hattest ja eben schon mal auch angedeutet, wird natürlich jetzt auch immer mal wieder drüber geschrieben in den letzten Jahren, dass du eben Diabetiker bist. So, mittlerweile, da gab es dann schon einige Artikel und wir haben uns da mal so ein bisschen durchgelesen. Und da stand zum Beispiel im Kölner Express vor ein paar Jahren, der Bachelor lüftet sein dunkles Geheimnis. Oder in einem Artikel stand von Promiflash, dass du jetzt natürlich nie wieder in deinem Leben Süßigkeiten essen darfst und dich da sehr drüber ärgerst. Wie sehr ärgerst du dich über solche, dann ja auch teilweise echt einfach falsche Darstellungen zum Thema Diabetes und auch zu deinem Diabetes?
Ich finde das sowieso, also ich meine gerade, also gut, ich kann die Schlagzeilen aus Amerika, ich bin ja Amerikaner, ich kann die Schlagzeilen aus Amerika, kann ich da vergleichen. Und die sind auch zum Teil reißerisch und man will natürlich Aufmerksamkeit und Clickbait-mäßig sonst was. Aber in Deutschland ist es schon echt manchmal sehr übertrieben. Also man sagt so, ey Leute, also jetzt gerade bei der Diabetes, wenn da halt so die Schlagzeile so steht und dann wirklich dann in, selbst in dem Artikel wird dann so, er muss jetzt halt aufpassen, was er isst und so, wenn man sagt so, aber es ist ja das eine, also ein gewisses Gewicht beziehungsweise sollte schon einigermaßen passen. Dunkles Geheimnis, okay, gut, ja, oder was weiß ich, die Krankheit, die mich schon seit Ewigkeiten begleitet oder davon wusste keiner was oder was auch immer. Ich finde es halt schade, weil es hilft halt nicht unserem Zweck einfach. Und das ist halt so immer so ein bisschen so ein Rückschlag, weil dann halt Leute, ich meine, ich bin da, muss das selbst zugeben, tue ich auch. Man liest halt Schlagzeilen, ohne dann den Artikel zu lesen. Nun ist jetzt, muss ich sagen, Promi-Nachrichten, klar, ein sehr beliebtes Thema, aber ist das jetzt weltbewegend? Ist das jetzt so wichtig? Nein, aber viel wichtiger finde ich dann halt, wenn sowas geschrieben wird, dass es dann halt auch ein bisschen so, warum kann man das dann nicht schreiben und sagen, so, ja, Daniel Fölzer hat Diabetes, wie er damit umgeht, ist sein Ding, sonst wie was. Wenn ihr oder jemand, die ihr kennt, Diabetes hat, klärt euch auf und dann irgendwie einfach Diabetes-Stiftung oder irgendwie so ein Ding. Einfach, dass man dann den Leuten halt die Möglichkeit gibt zu sagen, ach, das interessiert mich jetzt, da gucke ich jetzt mal weiter.
Damit sind wir ja im Prinzip auch wieder beim Thema Aufklärung insgesamt. Und damit kommen wir zurück zum Anfang des Gesprächs, nämlich Aufklärung in Sachen Diabetes im Fernsehen. Und jetzt mal bei dir explizit dann eben in der Reality-TV-Branche. Was würdest du dir da wünschen in Sachen TV, Reality-TV und Diabetes?
Naja, ich würde sagen, also das, also gerade so, ich muss ja sagen, also ich, immer wenn ich Leute sehe, also jetzt gerade Sommer in Berlin, alle in Kleidern und lockerer Kleidung und so. Und wie oft ich doch sehe, Leute, mit, ob das jetzt ein Libre oder ein Dexcom ist oder sonst was, dann sieht man, ah, okay, gut. Aber ist ja auch mittlerweile, muss man sagen, was ja von den Firmen auch nicht ganz unschlau ist, für Sportler ja auch vermarktet. Dass diese Lifestyle-Management oder wie immer das heißt, Und dadurch ist es auch viel, also meine Ex-Freundin zum Beispiel, die studiert Medizin und die fand es total faszinierend. So, und da hatte ich, als ich vom Freestyle zu Dexcom gewechselt bin, hatte ich noch extra Freestyle-Dinger rumliegen. So, ja, kannst du benutzen. Und sie fand das total interessant. Wenn nur jeder so an die Sache rangehen würde, so von wegen so, oh, wie spielt sich denn bei mir der Blutzucker ab und wie schlägt das denn rein? Ich glaube, jeder kann davon profitieren, mehr zu wissen über wie der Körper auf Sachen reagiert und wie man den Umgang irgendwie macht. Aber wie ich es mir im Reality-Fernsehen vorstelle, schwierig, weil es halt auch eine sehr oberflächliche Sache ist und da ist natürlich, keiner hat ein Hinkbein, keiner hat irgendwie einen Silberblick, obwohl manche schon, aber keiner hat irgendwie Sachen, wo man sagen würde so, ah, da, der ist anders oder irgendwie sonst was. Also das ist schade, weil es halt, es spiegelt halt nicht die Gesellschaft, aber muss man auch sagen, ich glaube, viele Leute gucken sich das ja auch an, nicht um da sich selbst zu sehen, sondern halt so ein bisschen so dieses ja, dieses Puppentheater von Reality-Fernsehen.
Gut, dann danken wir dir für dieses Gespräch
Gerne.
und danke für ganz, ganz viel Wissen aus der Welt des Reality-TVs. Und wir hoffen, dass wir dann dich doch vielleicht doch nochmal in einer Reality-Show sehen. Vielleicht, na, wie wär's? Dschungelcamp?
Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt die Angebote, bin ich nicht drauf eingegangen für diverse Formate. Aber wenn jetzt der mal jetzt endlich dann freigegeben ist, kommt bald ein Film, wo ich mitgespielt habe. Leider sieht man da auch keinen Sensor und es wird auch nicht
Gut.
thematisiert. Aber es ist auf jeden Fall Unterhaltung und Spaß.
Und du kannst dann ja einfach zu der großen Premiere, da kannst du dann ja einfach nur so Tanktop und dann Sensor schön auf den Oberarm, weißt du, damit wir den dann doch mal auf dem Red Carpet haben.
Einfach so 4, 5 Sensoren, damit einfach
Ja,
so das wirklich nochmal.
überall. Für die Community. Da freue ich mich ja schon drauf auf die Filmpremiere. Das werden wir uns, glaube ich, auf den Pressefotos ganz genau anschauen.
Nach unserem Interview mit Daniel Völz haben wir natürlich mal investigativ angefangen zu recherchieren. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus bei Produktionsfirmen, die Reality-TV-Shows machen mit Kandidatinnen und Kandidaten in Sachen Diabetes? Wir haben eine Presseanfrage rausgeschickt an drei große Produktionsfirmen und haben zum Beispiel gefragt, wie häufig gibt es Kandidatinnen in Reality-Shows mit Diabetes? Wie geht euer Produktionsteam damit um? Erschwert es die Arbeit des Produktionsteams? Gibt es vor Produktionsbeginn einen Gesundheitscheck, den DiabetikerInnen gegebenenfalls nicht bestehen? Auch bei KandidatInnen, bei denen man zum Beispiel einen Sensor zur Blutzuckermessung am Arm sieht, wird die Diabetestherapie in TV-Shows nicht thematisiert. Warum nicht? So, das haben wir rausgeschickt. Eine Produktionsfirma hat uns gar nicht geantwortet. Eine Produktionsfirma hat uns geantwortet. Vielen Dank für die Mail. Bei unseren unterschiedlichen Fernsehproduktionen sind regelmäßig auch KandidatInnen mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes dabei. Diese sind grundsätzlich erst einmal kein Hindernis für eine Teilnahme an unseren Formaten, da wir bei jeder Produktion auch medizinisches Fachpersonal vor Ort haben, das unsere KandidatInnen unterstützt und dafür Sorge trägt, dass eventuelle Erkrankungen kein Risiko darstellen. Im Rahmen von medizinischen und psychologischen Vorgesprächen wird im Vorfeld entschieden, ob eine Teilnahme möglich ist. Sollte eine Erkrankung jedoch besonders schwerwiegend sein und berechtigte Zweifel daran bestehen, dass wir eine ausreichende medizinische Versorgung gewährleisten können, kann im Einzelfall auch ein Ausschluss aus der Produktion die Folge sein. Wir hoffen, wir konnten deine Frage zum Thema Diabetes im TV hiermit beantworten. So, das ist die Antwort, die wir von ITV Studios Germany bekommen haben. Ja, relativ vage in Sachen konkrete Beispiele von Diabetes. Und wir haben noch eine weitere Antwort bekommen, und zwar von Endemol Schein.
Und zwar schreiben die: Liebe Freddy, ich habe mal Fühler in unsere Reality- und Showproduktion ausgestreckt. Von den von mir angesprochenen RedakteurInnen konnte leider keiner inhaltlich zu deiner Anfrage beitragen. Sprich, es hat noch niemand Erfahrung mit Protas oder KandidatInnen mit Diabetes im Rahmen einer Produktion gemacht. Das bildet jetzt natürlich nur einen Ausschnitt der hier jemals entstandenen Produktion ab, war aber zumindest das Feedback von den langjährigen RedakteurInnen, mit denen ich gesprochen habe.
Gut. Okay, fair enough. Aber danke auf jeden Fall an die Pressebeauftragte, dass die extra sich die Mühe gemacht hat und überall rumgefragt hat. Ja, das
Ich
nehmen wir
glaube
mal so
aber,
mit.
der, Der Daniel hat ja auch gesagt, dass es Zeitfenster gibt, zum Beispiel bei ihm im Big Brother Promi-Haus, wo die Leute dann halt bei dem Gespräch ihre Medikamente bekommen haben, ne? Und dann so. Wenn du natürlich jetzt nicht Typ 1 hast, sondern Typ 2, ist es natürlich auch möglich, dass da mal ein Typ 2 ja dabei war. Das hat aber die Produktionsfirma wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt. Weil wozu auch? Du nimmst halt eine Tablette und dann bist du ja als Typ 2 ja eigentlich fein raus, weil die Wahrscheinlichkeit auf zum Beispiel Metformin zu unterzuckern ist eher unwahrscheinlich. Ich weiß, es gibt Menschen, bei denen passiert das, ist aber für gewöhnlich nur mit Wechselwirkung und so weiter. So, ne? An der Stelle vielleicht ganz gut der Hinweis, wir sind keine Medizinerinnen und haben auch nicht Medizin studiert oder eine andere medizinische Ausbildung erhalten. Wenn ihr aber etwas hört, wie zum Beispiel, die hat gesagt, man kann doch Metformin nicht und so, ganz stimmt das überhaupt? Fragt doch nochmal eure behandelnden Ärzte, eure DiabetesberaterInnen, mit denen ihr zusammenarbeitet, bevor ihr irgendwas an eurer Therapie umstellt, weil ihr denkt, ha, Freddy und Kim, das klingt
Genau.
gut, das mache ich jetzt mal.
Fragt erstmal eure Ärztinnen und Ärzte, sagt zu denen, ja, aber die Kim, die hat ja gesagt, was aber mit und dann sind wir sehr gespannt auf
Bitte
die
genau in
Antworten.
dem Tonfall.
Ja, wirklich. Genauso. Ja, ich fand es ja super spannend, dass der Daniel uns da aber mal ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen
Ja.
hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt in letzter Zeit öfter mal an ihn und seine Erzählungen gedacht habe, wenn bei mir irgendwas los war und sei es einfach nur wieder ein Unterzucker mit irgendwie Hitzewallungen, dass ich mir dachte, ach, guck, dem Bachelor, dem wird es jetzt genauso gehen. Und es hat ja irgendwie was. Und deswegen finde ich es so schade, dass es so wenig präsent in den Medien ist, weil natürlich hilft es einem so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht alleine mit seinem Schicksal oder so, mit seinen Höhen und Tiefen, sondern es gibt noch andere Leute, denen geht's auch so. Und das hat natürlich nochmal eine besondere Wirkung, wenn das eben zum Beispiel jemand ist, den man schon regelmäßig im Fernsehen gesehen hat oder so. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass noch mehr auch Leute in Film und Fernsehen so offen damit umgehen, wie wir ja zum Beispiel auch viel Offenheit von Sportlerinnen und Sportlern erlebt haben, auch hier im Podcast in den letzten Jahren, die ja auch dann einfach ganz offen sagen, okay, so sieht's bei mir aus und das mache ich so und es hilft irgendwie vielen Leuten, habe ich das Gefühl. Haben wir ja auch von der Anni gehört, die Anni, die bei uns bald auch noch in einer Folge zu Gast sein wird, die ist unter anderem auch Musikerin und Moderatorin, die hat uns ja auch erzählt, dass sie als Kind immer oder als Jugendliche eine Diabetikerin im Fernsehen gesehen hat.
Und das war Bimbo vom Süderhof.
Ich wusste, ich bin nicht die Einzige auf dieser ganzen Welt, die so eine komische Erkrankung hat. Wenn das sogar in einem Hörspiel ist und der geht es ja auch irgendwie gut damit, hat mir das natürlich ein bisschen die Angst genommen. Also da brauchen wir ja irgendwie so unsere Role Models beziehungsweise eine Repräsentation. Und am besten ist es natürlich, wenn das auch medizinisch einwandfrei ist. Das ist es ja leider nicht viel. So, ne? Und ich gucke wahnsinnig gerne Krankenhausserien und bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar auf Englisch eine Hiatushernie operieren könnte in der Fundoplikatio, weil ich halt 17 Staffeln Grey's Anatomy geschaut habe. Aber auch wirklich nur auf Englisch. Also auf Deutsch geht, kann ich es, glaube ich, nicht. Und da, es gruselt mich. Die haben medizinische BeraterInnen vor Ort, die an Drehbuch mitsitzen und so und denen auch jeden Handgriff zeigen. Und dass dann da so krasse, das sind ja keine Fauxpas, das ist ja einfach falsch. So, ne? Also, und dann denke ich immer so, wie ist das dann mit den anderen Fällen? Sind die dann auch alle nicht richtig? Also, ne?
Kannst du
Wahrscheinlich.
vielleicht doch nicht auf Englisch irgendjemanden operieren?
Ja, ach, wer
Aber
weiß.
kommt, Lupus könnten wir doch alle diagnostizieren, oder?
Hallo,
Also ich?
Schmetterlings, natürlich, Schmetterlingskrankheit,
Schmetterlingsausschlag, genau.
absolut.
Ja, also ich hätte mich da jetzt gar nicht mehr dran erinnern können. Ich habe aber, als ich es gesagt habe, habe ich natürlich direkt diese Titelmelodie, ne? Wir sind die Kinder, die Ki Aber ich konnte
Kinder
mich nicht dran erinnern, dass da eine
von
Diabetikerin dabei war.
Doch, als sie es dann gesagt hat, ja, und ich habe es dann auch noch, natürlich nochmal nachgegoogelt. Wir wissen ja, wo das Wissen liegt. Nicht bei uns, sondern bei Google. Und es stimmt. Also es war tatsächlich so, dass Bimbo da eben als Jugendliche dann Diabetes bekommen hat. Und solche Fälle, ich glaube, so einen, ja, in Anführungszeichen lockerer Umgang mit dem Thema. Ich finde das total wichtig, nicht nur für uns, die wir betroffen sind, sondern natürlich auch für alle anderen, die nicht betroffen sind, die dann aber so hoffentlich ein bisschen Erkenntnisgewinn haben. Außer natürlich, der Diabetes ist wieder völlig quatschig dargestellt.
Ja, ich finde es aber auch so schade, dass Promis, also jetzt vor allen Dingen gehe ich mal bei Typ 2 davon, also, ne, also, dass die halt auch hinterm Berg halten, weil sie, glaube ich, ein bisschen Angst vor Stigmatisierung haben und auch nicht so erzählen, wenn sie zum Beispiel Erfolge erzielt haben. Zum Beispiel Hella von Sinnen, da habe ich Interviews gesehen, wo sie gesagt hat, nee, ich stelle mir da jetzt nichts um, ich lebe mein Leben weiter. Die hat aber dann nach diesem Interview doch Sachen umgestellt. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass die in letzter Zeit halt schon abgenommen hat, jetzt zu ihrem Vergleich, wie sie zum Beispiel in den 90ern, 2000ern aufgetreten ist. Aber wie die das geschafft hat, upsala, da fällt mir doch glatt der Kopfhörer aus dem Ohr. dazu konnte ich nichts finden. Ja. Genauso, bei wem ich null zum Therapieverlauf finden konnte. Wisst ihr, wer auch Typ 2er ist? George Lucas, der Typ, der Star Wars gedreht hat. Und der hat sogar was mit mir gemeinsam. Das ist nämlich einer von den Menschen, die ganz früh die Diagnose bekommen habe. Der sollte nämlich bei der Armee eingezogen werden, vor über 50 Jahren. Und da hat der Typ gesagt, nö, kann ich nicht. Sie haben ja Typ 2 Diabetes. Ja, und der hat das wahrscheinlich auch vererbt bekommen. Da war er gerade mal 23 Jahre alt. Ja. Keine Ahnung, wie der damit umgeht. Ja. Wäre ja schon.
Müssen wir auch mal anfragen. Wissen, müssen wir auch mal anfragen für ein Interview. Genauso wie folgende Promis, die wir noch gefunden haben.
Der bekommt ganz wenig Interviewanfragen, der Mann, glaube ich.
Folgende Promis haben wir noch gefunden zum Thema Diabetes. Natürlich unter Vorbehalt. Ne? Wir haben mit keinem von denen persönlich darüber gesprochen, ob das wirklich so stimmt oder ob das nicht doch von irgendwelchen Promi-Internetseiten einfach erfundene Schlagzeilen sind. Aber ich gehe nicht davon aus. Salma Hayek zum Beispiel hatte Schwangerschaftsdiabetes. Halle Berry hat angeblich auch Typ-1-Diabetes. Sharon Stone Typ-1-Diabetes. Michael J. Fox hat angeblich Diabetes. Genauso James Norton, Typ 1. Das ist ja der als James Bond gehandelt wird. Mhm. Der hatte auch tatsächlich...
Könnt ihr mal bei uns auf Insta-Kanal gucken. Typfrage der Podcast, da haben wir ein Foto von ihm gepostet.
Genau, mit den Schlagzeilen, die es gerade um ihn gibt. Und er hat tatsächlich auch gesagt, ich habe Diabetes und wenn ich der erste James Bond mit Diabetes wäre, das wäre total cool, weil ich könnte allen Menschen zeigen, man kann alles erreichen, was man will, sogar James Bond werden. Und auch der hat viel offen drüber gesprochen, Nick Jonas von den Jonas Brothers hat ja Typ 1 Diabetes und redet da ja immer sehr offen drüber und hat auch zum Beispiel schon mal erzählt, dass er manchmal so Downphasen hat, wo er sich dann ans Klavier setzt und Songs schreibt und ihm das dann hilft, aus seinen Downphasen in Sachen Diabetes rauszukommen. Also wenn er mal traurig ist und solche Tage hat er eben auch und das finde ich schön, dass er da so offen drüber spricht, dann macht er da Musik draus. So. Also Leute, wir sehen überall auf der Welt sind sie verteilt, auch natürlich unter den Promis, die Diabetikerinnen und Diabetiker.
Und ich schlage jetzt nochmal den Bogen zu Tom Hanks, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Tom Hanks hat übrigens so seine eigene Erklärung dafür, warum er Diabetes entwickelt hat, Typ 2 Diabetes. Der hat ja immer sehr viel abgenommen für seine Rollen, ja, und dem wurde schon sehr früh gesagt, passen Sie auf Ihre Blutzuckerwerte auf. Er sagt heute, ich war ein totaler Idiot, weil er hat da drauf so, ja. Und hat stattdessen ganz viele Rollen angenommen. Das ist krass, der geht wirklich offen damit um. Der hat, warte mal eben, er hat erstmal.
Warte mal ganz kurz, ich muss Kilo kurz mich akkumäßig anschließen hier, sonst ist gleich alles vorbei. So. So, da bin ich wieder. Also, er hat...
Erst hat er 14 Kilo zugenommen, um einen Baseball-Coach zu spielen. Dann hat er natürlich ganz viel abgenommen, weil er hat einen AIDS-Kranken gespielt in Philadelphia. Dann hat er für Castaway sich erstmal 23 Kilo angefuttert, weil am Anfang von Castaway, das ist das Ding, wo der Typ dann auf der einsamen Insel strandet, bla bla, ist er ja noch gut im Futter, ne? Der ist ja... ich glaube FedEx-Bote oder ist bei FedEx irgendwie im Management, ne? Und als der dann natürlich diesen Mann auf dieser Insel gespielt hatte, hat die ganze Produktion erstmal einen Stopp gemacht und der Mann musste sich diese 23 Kilo, die er sich erst raufgefressen hat, innerhalb von 4 Monaten wieder runterhungern. Von 102 Kilo auf 77 Kilo innerhalb von 4 Monaten ging es bei ihm. Und er sagt heute... Das waren wahrscheinlich die Dinge, die ich nie hätte machen sollen. Und er hat jetzt tatsächlich, nimmt er keine Rollen mehr an, die von ihm eine Gewichtszu- oder Abnahme verlangen.
Ja, zu Recht.
Da hat er keinen Bock mehr drauf.
Ja, mich hat das ja schon damals immer genervt, wenn ich das dann so gesehen habe, wie Schauspieler dann da so reinrutschen in diesen Abnehmen und dann wieder draufschaffen Modus und dann anschließend dafür aber so gefeiert werden, wenn es dann heißt, so, boah, der hat alles für die Rolle gegeben, weil der hat 30 Kilo abgenommen und dann wieder zugenommen und sowas. Man denkt sich natürlich irgendwie, scheiße, das ist doch für den Körper so oder so eine viel zu große Zumutung.
Ihr müsst euch mal angucken, was vor allen Dingen in so Superhelden-Comics, ne? Also wenn die so krasse Muskeln noch aufbauen, die machen einmal den kompletten Körper quasi auf Null. Die machen quasi eine Null-Diät, damit die komplett abmagern. Und dann machen die einen Boost, damit die mit ganz viel Protein und ganz viel Kalorien und ganz viel Sport so Muskelpakete werden. Das ist halt einfach nicht gut. Ja. Weil die Muskeln, weil das Problem ist ja auch, wenn du Muskelmasse aufbaust, die muss ja auch wieder abgebaut werden. Und wenn du das nicht professionell machst, und ich weiß nicht, wie professionell das so einige Schauspieler machen, oder ob die sich nach dem Dreh einfach denken, boah, geil, endlich kann ich wieder eine Pommes essen. Scheißegal. Endlich mal eine Pommes essen, eine Woche lang nicht 5 Stunden Sport machen. Scheißegal. Kurz vor der Premiere fange ich wieder an.
Ja, genau, das so wird es.
Ey, zur Not gibt's ja jetzt noch Ozempic.
Ja, und auch über Ozempic werden wir noch sprechen in dieser Staffel. Haben wir euch ja schon angekündigt. Das wird noch sehr spannend werden. Nächste Folge aber erstmal. Gucken wir auf die nächste Woche. Was machen wir da? Wir sprechen über das Thema Schwangerschaftsdiabetes.
Richtig. Vielleicht hat euch als Mensch mit Diabetes ja auch schon mal jemand gefragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ich habe jetzt gerade Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Was darf ich denn da noch essen? Und wir haben mit jemandem gesprochen. Sie selbst ist Ernährungswissenschaftlerin gewesen, beziehungsweise ist es immer noch. Und man hätte meinen können, Mensch, die kennst du doch aus. Nie im Leben kriegt die einen Diabetes. Nee, die hat tatsächlich in ihrer zweiten Schwangerschaft einen Gestationsdiabetes, wie es offiziell heißt, ein Typ 4 entwickelt. Und darüber haben wir mit ihr geredet, weil sie sich sehr dafür engagiert, was man da tun kann, und sie hat auch einen Leitfaden geschrieben und Broschüren dazu, und darüber reden wir nächste Woche.
Das also nächste Woche, und bis dahin gucke ich jetzt vielleicht mir nochmal, einfach weil ich jetzt so im Modus bin, die ganzen alten Bachelor-Folgen an von Daniel, weil die sind, glaube ich, nämlich auch online, oder? Also in den Mediatheken von RTL findet man ja alles, vielleicht gucke ich da nochmal rein, das ist ja Recherche quasi.
Ich dachte, du sagst, du gehst jetzt ins Fitnessstudio oder bei dir in Köln, wo die ganzen Reality-Stars immer trainieren, und machst dann nochmal endlich dein Spiegel-Selfie, was du letzte Staffel schon machen wolltest. Anfang des Jahres hast du gesagt,
ich weiß nicht, ob die da noch trainieren oder nicht. Das ist so, das war so eine Phase. Achso, das wechselt in Köln. Da waren die da alle.
Ja, aber ja, von denen ist ja kein Diabetiker. Fitnessstudio. Achso.
Weißt du, ich will jetzt ja schon, ich gucke jetzt mal mir nochmal den Daniel ganz genau an und gucke mal, ob ich irgendwo vielleicht doch noch so einen kleinen Diabetes-Hinweis. Weißt du, vielleicht hat er mal irgendwann da so in der Nacht der Rosen so ein Stück Traubenzucker auf dem Tisch liegen oder sowas.
Meinst du?
Weiß ich nicht. Wir müssen noch mal gucken. Naja, Leute, wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Wie immer, wenn ihr noch Fragen habt oder Input oder Themen, die ihr ansprechen wollt, dann schreibt uns gerne über unseren fantastischen Instagram-Kanal, der da heißt
Typfrage, der Podcast.
Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüssi.
Ciao.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.